Hi, willkommen bei Frauen fragen, Frauen fragen. Die eine von uns ist Coach.
Und die andere ist Lehrerin. Wir sind beide um die 40 und haben jede Menge Fragen im Gepäck.
Und die eine ist Mama.
Und die andere genießt das Leben ohne Kinder.
Willkommen also an dich in dieser Runde. Lass uns einfach loslegen.
Keine Tabus, kein Schnickschnack, nur zwei Freundinnen mit vielen, vielen Fragen.
Ja, Fragen an das Leben, an das Frausein und die vielen Dinge, die im Alltag zu kurz kommen.
Ja, dann los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, also über Geld spricht man ja nicht. Man spricht vor allem nicht darüber, dass Frauen bei gleicher Qualifikation noch immer weniger verdienen als Männer. Das macht man nicht. Und dass Frauen eher in schlecht bezahlten Branchen arbeiten und fast jede zweite Frau in Teilzeit arbeitet, während das bei Männern nur jeder Zehnte ist, spricht man nicht drüber. Klar, das bedeutet dann natürlich weniger Gehalt, weniger Rentenansprüche und oft auch weniger finanzielle Unabhängigkeit. Aber nee, lass mal, darüber spricht man besser nicht. Man spricht auch nicht darüber, dass sich viele Frauen nicht trauen, mehr Gehalt zu fordern oder in Aktien zu investieren, oder? Jetzt sei mal nicht so gierig. Du willst einfach zu viel. Gibst es ja eh nur für Quatsch und Handtaschen aus. Nach unserer letzten Folge über Angst und Hoffnung haben wir viel Feedback bekommen, dass Zukunftsangst und finanzielle Ängste ein recht großes Thema sind. Und deshalb lernt ihr heute Sophie kennen, denn wir sprechen heute mit jemandem, die sich genau für diese Themen stark macht. Moin Sophie und natürlich auch Moin Judith. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hi, auch von mir.
Hallo.
Hallo, liebe Sophie, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und da wir uns ja erstmal nur so per Nachricht ausgetauscht haben und in so einem Netzwerk kennengelernt haben, würde ich sagen, stell dich einfach selbst mal kurz vor. Erzähl mal, was du gerne von dir mitteilen möchtest, wer du so bist.
Ja, hi, ich bin Sophie, bin aus Berlin, 42 Jahre jung und arbeite hauptberuflich als Finanzberaterin. Habe mich auf die Beratung von Frauen spezialisiert und deren Finanzprobleme. Und ansonsten bin ich halt auch sehr gerne mal an der Ostsee und auch auf Mallorca und habe dort auch ein bisschen mit Business zu tun. Aber das können wir vielleicht im späteren Verlauf nochmal erklären. Habe zwei kleine Hunde, einen lieben Mann und ja, genieße mein Leben.
Sehr cool.
Ja, wir haben so eine kleine Routine, und zwar, dass wir am Anfang von der Folge immer die schnellen fünf stellen. Du darfst auch die langsamen fünf draus machen, wenn da mehr Redebedarf ist, also feel free. Also stell dir vor, Sophie, du findest 500 Euro auf der Straße. Was machst du damit?
Ja, also ich bin tatsächlich immer recht sozial auch engagiert und würde auf jeden Fall einen Teil spenden ans Tierheim Berlin. Das ist so mein Favorite. Und dann würde ich aber sicherlich auch einen Teil wahrscheinlich investieren oder, wenn gerade eine liebe Freundin da ist, vielleicht auch einfach was abends essen gehen.
Oh, das klingt gut, das klingt sehr sympathisch. Mal, gibt es eine Ausgabe, die du nie bereust, egal wie teuer sie war?
Definitiv Reisen. Also
Oh,
ich
ist bei
reise
mir auch
sehr,
so.
sehr gerne und denke mir, fremde Orte und Länder und Menschen kennenzulernen, Kulturen, dafür kann man eigentlich nie genug bezahlen und nie zu viel bezahlen.
Ja,
Ja,
stimmt.
voll.
Ging mir auch so. Das möchte ich jetzt von euch beiden wissen. Was war dein letzter total unnötiger Spontankauf?
Oh Gott. Also bei mir waren es Klamotten, leider. Die waren dann wirklich unnötig, weil ich merke, dass sie mir gar nicht gefallen.
Oh,
Oh.
okay. Bei
Tadum.
dir?
Bei mir so ein Wasserfilter für Wasser aus dem Hahn. Ich habe das Ding aber nie wieder benutzt. Also ich dachte, es wäre voll die krass tolle Erfindung, aber hat sich nicht durchgesetzt und liegt nun im Schrank oder steht nun im Schrank.
Und bei dir, Sabrina?
Ah, ja, wahrscheinlich auch geht es in Richtung Kleidung, weil ich mich wieder neu erfinden wollte. Und ich bin auch immer gut in so Haarprodukten, die man sich abends reinmacht, um am nächsten Morgen Locken zu haben. Und dabei aber ganz furchtbar unbequem schläft die Nacht, weil es dann entweder an der Seite so eine Wurst gibt oder oben so ein Ding auf dem Kopf. Und am nächsten Morgen sieht man aus wie so ein Zombie und hat so einen Knick in den Haaren und denkt sich, dafür 8 Stunden schlecht geschlafen. Super Deal. Ja, da bin ich gut drin. Da habe ich auch ungefähr alles, was es gibt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Sophie, von dir muss ich noch wissen, bist du Wessi oder Ossi?
Ostberlinerin.
Ha, ich
Okay.
auch. Dann möchte ich von euch beiden wissen, Begrüßungsgeld, ne, ist ein Thema. Wo ist das reingeflossen? Was habt ihr davon gekauft?
Kommt
Leg
ein
du
bisschen
los.
aufs Alter jetzt auch drauf an, ne?
Ja, du hast gesagt 42, das heißt, du bist genau in der Mitte zwischen uns beiden, oder? Ja.
Ja,
Warst
ja.
du, dann warst du, warte mal, warst du 6 oder 7, als es
Sechs.
Begrüßungsgeld, durftest du es selber ausgeben?
Nein.
Oh. Also ich kann mich sehr gut ans Begrüßungsgeld erinnern. Ich erinnere mich auch, dass meine Eltern das, oh weia, darf ich das überhaupt erzählen, zweimal abgeholt haben. Nämlich meine Eltern
Oh.
waren getrennt. Erst ist mein Vater mit uns und dann nochmal meine Mutter. Ich durfte aber einen Teil von dem, was mein Vater bekommen hat, ausgeben. Wir sind nach Kreuzberg oder Neukölln, da zu so einem Hermannsplatz ist es, gefahren ins Kaufhaus und ich stand in dieser Spielzeugabteilung, war total überfordert, weil so viel Spielzeug gab es nicht im Spielzeugladen bei uns. Und habe mir so ein kleines Pferdchen gekauft mit so langen pinken Haaren.
Oh.
Und Haribo-Schlümpfe. Das war sehr toll.
Und wir
Okay,
haben so einen
aber.
kleinen Elefanten bekommen von der Bank. So einen grünen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Aber das war irgendwie auch so ein Klassiker. Den hatten alle dann.
Okay, aber wenn schon nicht das Begrüßungsgeld, dann hattest du ja bestimmt irgendwann dein erstes eigenes Geld. Was war dein erster Job, Sophie? Wo kam das erste Geld her?
Also von meinem ersten Geld habe ich mir tatsächlich eine CD gekauft, kann ich mich noch erinnern.
Weißt du noch
Ich habe
welche?
neben meiner Ausbildung damals noch nebenbei gearbeitet als so Empfangssekretärin und davon habe ich mir dann, ich habe mir ganz oft CDs geholt. Die erste war aber tatsächlich TLC
Aha, gute Wahl.
Waterfalls. Ja. Früher hat man
Witzig.
so eine, noch Vereinssong sich CDs gekauft, eigentlich.
Ja.
Kann man sich heute gar
Die
nicht mehr vorstellen.
hießen Maxis, oder?
Ja, genau.
Ja. Für alle Hörerinnen unter 20, ja, wir haben damals 10 Mark für ein Lied ausgegeben.
Ja, und das haben wir dann sehr, sehr, sehr oft gehört.
Oh ja, stimmt. So, letzte Frage. Was war die beste finanzielle Entscheidung, die du je getroffen hast?
Ja, also definitiv mit dem Investieren anzufangen, muss ich ganz klar sagen. Und ja, ich würde es auch immer sagen, je früher, je besser. Also das ist definitiv, das war die beste finanzielle Entscheidung, die ich bis jetzt gemacht habe.
Okay, und was bedeutet genau investieren? Heißt es, dass du Aktien gekauft hast oder dass du, also was heißt investieren für Leute, die keine Ahnung von Finanzen haben?
Naja, das kann man natürlich, also ich meine jetzt tatsächlich in Aktien, bei mir jetzt speziell, dass ich so einen Sparplan gemacht habe, ne? Also das kann man eben schon ab 25 Euro im Monat machen und dann ist man einfach schon in Aktien und in den Markt investiert. Natürlich heißt aber Investment auch Immobilien zum Beispiel. Das ging dann bei mir erst später los, aber Investment ist ja ein großer, sage ich mal, ein großer Bereich, ne?
Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass wir uns ja auch dieses Haus hier gekauft haben und das war aus meiner Sicht auch die beste finanzielle Entscheidung, die wir getroffen haben.
Okay, ja dann, Judith, erste Frage, willst du mal einen raushauen?
Ja, würde ich sagen, da wir ja Frauen fragen, Frauen haben, warte mal, Frauen fragen, Frauen fragen heißen, wäre für mich tatsächlich interessant. Was sind denn so aktuell Herausforderungen, die Frauen begegnen im finanziellen Bereich? Was ist also jetzt vielleicht für diese Zeit besonders stark und was können Sie konkret tun, um mit diesen Herausforderungen umzugehen?
Ja, also ich kriege in meiner Beratungslaufbahn, sage ich mal, also in meinem täglichen Geschäft immer wieder mit, dass Frauen oft gehemmt sind. Also da sind ganz viele Hemmungen im Spiel, Ängste tatsächlich auch. Ängste sind sowieso, finde ich, ein großes Thema bei Frauen. Ich habe ja auch ein Frauennetzwerk als Co-Founderin begründet in Berlin. Und da hatten wir auch einen Workshop, wo sich Frauen ausgetauscht haben zum Thema Ängste überwinden. Und man glaubt gar nicht, wie viele Ängste Frauen haben. Und dann glaube ich, ist es eben auch fehlende Zeit oft, die Frauen haben, um sich einfach mit der Thematik dann auseinanderzusetzen. Und dann wird das Thema auch liebend gern eben, wenn der Partner vorhanden ist, an diesen abgegeben. Und ja, also es ist am Ende des Tages eine Mischung aus allem. Und ich denke mir einfach, die Frauen brauchen immer so ein bisschen einen Anker und jemanden, der ihnen eben so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung gibt und so ein Ziel. Fahrplan auf ja, darlegt, damit sie einfach wissen, okay, wo kann es hingehen?
Da würde ich direkt noch eine Frage anschließen, nämlich hast du das Gefühl, dass wenn junge Erwachsene aus der Schule kommen, also nach dem Realschulabschluss oder Abi,
dass die eine finanzielle Bildung haben, und insbesondere gibt es einen Unterschied aus deiner Sicht zwischen Männern und Frauen. Also ich kann mich erinnern, ich hatte gar keine finanzielle Bildung, als ich aus der Schule kam. Also ich wusste, wie ich rechne, aber so finanziellen Hintergrund gab es einfach nicht.
Nein, also ganz klar, nein, es gibt keine finanzielle Bildung in der Schule, leider. Also ich habe ja auch noch eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, da hatte ich Buchhaltung und habe auch noch ein BWL-Studium gemacht. Selbst da konnte ich nicht sagen, ich habe vielleicht diese finanzielle Bildung, die ich erst über meinen Job erlangt habe jetzt, ne? Über meine Tätigkeit. Also in der Schule wird das, glaube ich, gar nicht thematisiert. Das wäre so ein Thema, wo ich mich total für einsetzen würde. Dass da einfach wie so Workshops oder AGs oder sowas einfach in die Schulen gebracht werden, ist total wichtig, weil es ist immer toll, dass sie dann den Satz des Pythagoras kennen, aber halt am Ende des Monats nichts übrig bleibt in der Tasche. Und warum ist das so unterschiedlich zwischen Männern und Frauen? Das ist, denke ich, ein ganz großes Thema in der Erziehung. Also ich habe jetzt keine Kinder, aber ich habe ja Freunde, die Kinder haben oder auch Verwandtschaft, die Kinder haben. Und es ist immer noch so, dass, glaube ich, viele einfach mit bestimmten Rollenbildern erzogen werden und dass Frauen oder Mädchen immer noch so ein bisschen eben zur Zurückhaltung und spar mal lieber und pass mal lieber auf, wofür du dein Geld ausgibst. Und Jungs werden eben eher so, ach, na, da kannst du voll rein investieren und kauf dir mal das Auto und mach mal das. Und also die werden einfach mit einem anderen Mindset schon vom kleinsten Alter indoktriniert, kann man fast sagen. Ja, hört sich jetzt so ein bisschen hart an, aber das ist immer noch einfach, ja, Rollenbilder, die da, glaube ich, immer noch stattfinden.
Schöne Grüße aus den 50ern, ne? Also die sparsame Hausfrau, die das Geld zusammenhält und keine Ahnung, also man hat ja bei vielen Sachen nicht so richtige Vorbilder, ne? Also wenn ich in meine Familie gucke, dann habe ich nicht die coole Tante, die selbstständig ist und ein Unternehmen gegründet hat mit 3 Filialen, die mit einer fetten Karre rumfährt und sagt, läuft bei mir. Und ja, das hätte auch, glaube ich, in meiner Familie irgendwie so ein Geschmäckle. Also bei uns westdeutsche Sozialisation war klar, Oma ist zu Hause, weil Opa sich das leisten kann, dass sie zu Hause bleiben kann. Und keine Ahnung, da wurde ich als Mädchen jetzt nicht drauf erzogen, dass ich finanziell unabhängig bin, sondern es war ja klar, du heiratest ja irgendwann und dann kauft man sich irgendwie das Haus und zieht hier in die Doppelhaushälfte. Und es war nichts, was es für mich als Mädchen vorgesehen gab. Und ja, das finde ich schon krass. Und in der Schule haben wir natürlich manchmal so Zinsrechnungen und so, aber was es konkret bedeutet und wie man sich da unabhängig machen kann, ich habe auch das Gefühl, dass es so in unserer Generation super wenig ist und dass die jungen Leute, die jetzt nachkommen, also meine Schüler, die sind so 17, 18, vielleicht 20, da haben ganz viele irgendwie, keine Ahnung, Trade Republic oder so auf dem Handy und sagen so, ah ja, hier und mein Portfolio sieht so und so aus und es hat richtig was abgeworfen und haben irgendwelche Aktien, wo ich denke so, hä, du bist 20, Alter.
Aber du sprichst jetzt wirklich von Schülern, ja, und nicht von
Ja,
Schülerinnen.
Schüler und Schülerinnen,
Also
aber
beides.
mehr Jungs. Ich
Ja.
würde sagen, von 4 Jungs weiß ich es und von 2 Mädels.
Ah ja, okay,
Und
krass.
aber die Mädchen viel zaghafter, die Jungs meistens mehr und progressiver, aber fangen halt früh an und ja, haben dann am Ende auch mehr davon, ne? Wenn wir jetzt schon mal bei den jungen Leuten sind. Also wenn du dich zurückversetzt in dein 18-jähriges Ich, oder du könntest dir so einen Tipp mitgeben. Welchen würdest du dir selber mitgeben? Fang sofort mit dem Investieren an. Warte nicht. Fang an, denn die Zeit wird für dich spielen. Ne? Also Thema Zinseszinseffekt hat jetzt, sage ich mal, der Otto Normalverbraucher jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber die Jahre, die Zeit machen richtig Musik, sage ich mal, auf dem Konto. Und fang an, ab 25 Euro kann ich immer wieder nur sagen. Aber lass es dann einfach laufen. Und den Tipp wäre schön gewesen, wenn ich den gehabt hätte mit 18.
Ja,
Ja,
glaube ich dir. Ich finde es so krass, weil, also wenn ich mir überlege, ich weiß, ich habe auch mal mit Anfang 20 irgendwann so ein Spar irgendwas angefangen mit 25 Euro und habe einfach gar nicht den Sinn dahinter gesehen, weil mein Alter noch so weit weg war und ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, es macht irgendwie Sinn oder ist wichtig, dass ich das jetzt irgendwie mache. Und dann gab es eine Phase, wo ich Geld brauchte, dann habe ich das Ding gekündigt und habe dann halt die, weiß nicht, vielleicht 2.000, 3.000 Euro, ich weiß, es ist ewig her, ausgezahlt bekommen und war dann froh, in dem Moment das Geld zu haben und habe überhaupt keinen Weitblick gehabt oder überhaupt darüber nachgedacht, dass es das wichtig wäre. Und das ist, glaube ich, auch was, was um nochmal kurz aufs Thema Bildung zu kommen, was so fehlt, dass es so wichtig ist, sich unabhängig und viel, also auch für Jungs und für Mädchen, also eigentlich egal, aber dieses einen Weitblick überhaupt zu entwickeln, dass finanzielle Unabhängigkeit so wichtig ist und das hat mir damals total gefehlt.
Ich glaube, dein Gehirn kann das nicht, wenn du so jung bist. Ich glaube, man kann die nächsten 2 Jahre vorausdenken, aber ich glaube, man erwartet da zu viel, dass man sich mit 17 vorstellen kann, dass man irgendwann in Rente geht. Das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, aber
Bist ja auch erst knapp
schon
über
besser als
17.
damals, ne? Ja. Okay, also in deiner Arbeit hast du ja auf jeden Fall den Schwerpunkt, mit Frauen zu arbeiten. Und wenn du da mal so drüber nachdenkst, ob es da mal so eine richtige Erfolgsgeschichte aus deiner Beratung gab, wo jemand so alles auf den Kopf gestellt hat und gesagt hat, so, jetzt wird hier mal richtig Ballett gemacht, meine Damen und Herren. Hast du da eine Geschichte, wo jemand seine Finanzen so richtig umgekrempelt und auf die Füße gestellt hat?
Ja, also das war tatsächlich auch eine Empfehlung. Also man bekommt ja oft dann so Weiterempfehlungen von zufriedenen Kunden und die war sehr, ich sag mal, zurückhaltend und hatte eben ganz viel Ängste auch, was das Thema angeht. Und mich freut das, weil heutzutage hat sie wirklich richtiges finanzielles Selbstbewusstsein entwickelt. Wir haben zusammen ihre erste Kapitalanlage Immobilie gekauft. Wir hatten ein schönes Portfolio, das in die richtige Richtung geht und sie hat jetzt schon ein ganz anderes Auftreten nach ein paar Jahren Zusammenarbeit, einfach
Geil.
weil sie sich das getraut hat. Und das ist eine schöne Erfolgsgeschichte. So, da freue ich mich halt. Und das ist auch mein Anliegen einfach.
Das heißt, die Ängste überwinden führt dann dazu, dass man selbstbewusster mit dem Thema umgeht. Ja, stimmt, stimmt. Okay, und ihr beiden habt also viel mit Ängsten zu tun. Beruflich.
Kann man so sagen, ja.
Was denkt ihr, warum im Finanziellen Frauen da so zögerlich sind? Also Rollenbilder haben wir vorhin schon gesagt und dass man es irgendwie nicht so vermittelt bekommen hat. Was denkt ihr, was noch dahinter steckt?
Was falsch machen zu können, irgendwie, also die Selbstsicherheit fehlt, glaube ich. Ich glaube, dass, ich war ja noch nie ein Mann, aber ich kann mir vorstellen, dass das, Überraschung, ich war noch nie ein Mann, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich irgendwie so mitgegeben wird, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass Geld irgendwie das Thema vom Mann ist. Also wenn ich jetzt in mein Leben gucke, kann ich tatsächlich sagen, wir leben so eine ganz klassische Familie. Mein Mann kümmert sich um die Finanzen. Ich traue es mich fast nicht auszusprechen, aber tatsächlich ist es so, dass ich auch bisher, und vielleicht ändert sich das ja jetzt nach diesem Gespräch, auch sage, ach, ich will damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Solange das Geld da ist, ist doch schön. Und ich merke richtig, während ich das ausspreche, oh mein Gott, Judith, mach dir mal Gedanken darüber. Aber bisher habe ich es nicht getan. Und ich glaube, dass da auch viel ist, ah, ich war ja in Mathe nie gut, ich war in der Schule nicht gut, ich habe keine Ahnung von dem Ganzen. Das ist auch, da sind so viele Zahlen und so viele Wörter, die ich nicht verstehe. Also, ich glaube, es hat viel mit Selbstvertrauen oder eben fehlendem Selbstvertrauen zu tun. Was würdest du sagen, Sophie?
Das ist eigentlich 90% der Haushalte betrifft, was du jetzt genau gesagt hast. Also so ein bisschen ein Stück weit fehlt auch vielen Frauen, glaube ich, die Zeit, weil dann oft natürlich noch Kinderbetreuung, wo wir gleich bei dem anderen Thema sind, Gender Pay Gap, aber dieses ganze Thema eben Kinderbetreuung, Haushalt, was dann eben alles noch anfällt, rechts und links. Und dann kann ich das auch total nachvollziehen, dass man dann auch abends keine Lust mehr hat, als Frau zu sagen, ach, ich gucke jetzt mal, in welches Depot ich jetzt vielleicht am besten investiere und lese jetzt noch mal ein Finanzjournal. Also wie gesagt, ich habe auch Kundinnen, die haben 3 Kinder, aber da haben die mir eben die Aufgaben übergeben. Und manchmal hat dann eben auch der Mann keine Lust, aber 90% der Fälle ist es eben so, dass dann der Mann doch sagt, komm, ich mache das jetzt für uns.
Ja, voll. Ich glaube, das ist wirklich, also ja, irgendwie ist es einfach noch so weit verbreitet und irgendwie ist es schade, weil umso mehr ich mich mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt habe, auch für diese Folge heute, habe ich so gedacht, ja, krass, stimmt, war. Also wo sollte irgendwie eine Begründung dafür sein, dass wir Frauen uns nicht genauso damit beschäftigen? Aber es ist halt bisher nicht so. Gibt es denn
Und ich habe
einen.
gelesen, dass wenn Frauen investieren, dass sie meistens ein bisschen klüger investieren als Männer.
Ja, das habe ich auch gelesen.
These.
Bisschen weniger waghalsig, aber dafür also durchdachter. So habe ich es gelesen. Gibt es da einen
Vielleicht
bestimmten
anders.
Finanzmythos? Anders, ja. Ja, wahrscheinlich. Aber wie anders? Hast du da Beispiele?
Ich würde sagen, sicherheitsorientierter eher noch. Also stimmt schon, nicht so waghalsig. Also die
Ja.
Männer, die ich kenne, die sind schon in anderen Risikoklassen, wollen die gleich reinpreschen und in bestimmte Branchen oder so, wo
Ja.
Frauen sagen, nee, guck mal lieber. Oder vielleicht auch, dann gucken die manchmal mehr noch auf Nachhaltigkeit. Schon anders einfach.
Na, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwie 3.000 € übrig und sage, okay, die will ich jetzt irgendwie anlegen, dann wäre definitiv mein erster Gedanke so, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall die irgendwo anlegen, wo auch nur ein Risiko besteht, dass ich die verlieren könnte. Also sie sollen mindestens genauso viel bleiben, im Idealfall mehr werden, aber auf gar keinen Fall will ich das Risiko eingehen, dass ich sie verlieren könnte oder es weniger wird. Das ist wahrscheinlich weniger waghalsig, oder?
Das ist
Schätze
so
ich
die
jetzt.
typische Denke halt von Frauen, genau. Aber in dem
Ja.
Moment, wenn du anlegst, hast du natürlich immer ein kleines Risiko. Also du hast immer ein Risiko einfach, ne? Genau.
Ja, allein das finde ich irgendwie so, oh Gott, ich will kein Risiko haben. Ich will doch gar nicht, dass es weniger wird. Ich meine, Anlegen macht ja Sinn offensichtlich, weil meistens ist es ja nicht so, dass es weniger wird. Aber ja, ich find's echt ein großes Thema. Aber jetzt nochmal kurz zum Mythos. Gibt es einen Finanzmythos, wo du sagst, den würdest du gerne aus der Welt schaffen?
Ja, also ein Mythos, den ich gern aus der Welt schaffen würde, ist, dass viele glauben, um zu investieren, würde man viel Geld benötigen. Oder dass man erst einen gewissen, ich sag mal, Wohlstand haben muss, um überhaupt beginnen zu können, zu investieren. Und das ist tatsächlich ein Mythos, der nicht stimmt. Also schon eben mit einem kleinen Budget, hatte ich ja jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, kann man da eben monatlich was machen. Und das ist wirklich ein Mythos, der mir aber tatsächlich noch häufig begegnet.
Ah ja, okay. Und wie hat es angefangen, dass du dich für dieses Thema begeistert hast? Du warst ja auch irgendwann in der Schule und dann haben alle irgendwelche Berufe gelernt. Und dann hast du gesagt, so Freunde, ich mache jetzt hier mal in Cash und in Finanzen. Und hast da ja vielleicht auch was anders gemacht als andere aus deinem Freundeskreis. Wie kam deine Begeisterung für dieses Thema?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich auch mal komplett was anderes noch vorher gemacht habe. Ich war ja mal Flugbegleiterin ein paar Jahre und bin schon durch die Welt gereist, habe auch schon ein bisschen was gesehen und habe aber auch eben gesehen, wie schlecht in der Branche, sage ich mal, auch natürlich, wenn man viel reist, mit Geld oft umgegangen wird, ne? Also das geht halt auch schnell raus und ja, irgendwie habe ich dann gesagt, okay. Ist für mich auch klar, dass ich jetzt diesen Reisejob nicht bis zur Rente eben machen kann und habe dann auch noch BWL eben nebenberuflich angefangen zu studieren und habe dann aber schon gemerkt, okay, da gibt es doch viel mehr und habe auch schon immer ein Interesse einfach gehabt an Immobilien. Also ich mochte schon immer das Thema Immobilien, bin auch selber tatsächlich in der Immobilie aufgewachsen in Berlin und kannte das sozusagen auch schon ein Stück weit aus dem Elternhaus und habe mir aber einfach auch mal so ein paar Bücher durchgelesen und kam dann immer mehr in das Thema und habe gesagt, ey, das will ich jetzt beruflich machen, um einfach mein Wissen da noch mehr zu vertiefen. So kam das. Und jetzt kann ich mir eben darüber auch wieder Reisen leisten. Also bin immer noch meinem Grundtenor trotzdem treu geblieben.
Hast den Spieß also umgedreht.
Genau.
Ha, das ist cool. Das ist eine gute Strategie.
Ja.
Und das waren jetzt eher so die Highlights, also wie du zu dem Beruf gefunden hast. Und gab es auch mal eine Phase, wo du dich finanziell selber total machtlos gefühlt hast? Gab es da irgendwas? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich nach Berlin gezogen bin, da lief es mit dem BAföG noch nicht und ich hatte hier noch keinen Job und hatte die Wohnung und es war einfach Krisenmodus von vorne bis hinten. Und dann hatte sich irgendwann alles so ein bisschen eingespielt und dann lief es auch. Aber da waren schon so 2, 3 Monate Nudeln mit Tomatensoße, bis es dann alles sich eingerichtet hatte. Kennst du
Ja,
sowas?
also ja, tatsächlich. Und das ist auch was, was ich vielen sage. Ich hatte tatsächlich damals, wo ich dann meine erste Wohnung bezogen habe und Möbel gebraucht habe und so, wie das ja eben allen geht, die halt mal irgendwann aus dem Elternhaus ausziehen. Da dachte ich schon so, das wäre jetzt richtig toll gewesen, wenn meine Eltern irgendwie so einen kleinen Pott jetzt für mich gehabt hätten. Ja, also der hat mir eben total gefehlt. Und da dachte ich so, okay, du gehst zwar arbeiten, aber so richtig eine tolle Einrichtung und so ist jetzt erstmal nicht da. Und so ein erster Schub, sage ich mal, für die Kids zum Start, wenn die eben von zu Hause ausziehen, vielleicht auch noch irgendwie ihr erstes kleines Auto benötigen oder die ersten Möbel, wie auch immer. Sowas ist einfach so wichtig, weil die hängen sonst erstmal gleich wieder durch finanziell. Und das ist. Also das war schon eine blöde Zeit, aber man rappelt sich auf. Aber ich würde es mir wünschen, wenn da auch mehr Eltern darauf achten, dass die Kinder einfach einen entspannten Start haben.
Das
Ja,
heißt,
voll.
man könnte als einen der Tipps schon mit auf die Agenda heute schreiben, dass wenn man kleine Kinder hat, einen Sparplan einrichten, mindestens die 25 Euro, lieber mehr, da reinbuttern und zur ersten Wohnung oder zum ersten Auto oder zum Führerschein sagt man dann herzlichen Glückwunsch hier oder legt noch mehr rein. Das
Ja.
kann man ja schon mal mitnehmen.
Oder, also was ich jetzt rausgehört habe, ich meine, wenn ich drei kleine Kinder habe, dann sind vielleicht selbst 25 Euro im Monat zu viel, aber wahrscheinlich selbst ein Zehnerle pro Monat macht ja dann auf 18 Jahre gesehen trotzdem schon eine Menge Schotter. Insofern höre ich zumindest raus, auch Kleinvieh macht Mist. Ja.
Definitiv.
Na, ich habe im Freundeskreis auch so ein paar Fälle, wo es so ist, dass die Stunden reduziert wurden bei der Frau. Also sie arbeitet halbtags, also moderne Pärchen aus Berlin, ne? Die heiraten natürlich nicht, sondern die wohnen dann in ihrer Altbauwohnung in Kreuzberg und er arbeitet voll und sie reduziert ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ziehen dann ein oder zwei Kinder groß. Und hast du da eine Idee, wie die Frauen dafür sorgen könnten, dass dieses finanzielle Ungleichgewicht irgendwie ausgeglichen ist? Hast du da so einen Power-Tipp für die Ladies, was man da machen könnte? Dass, keine Ahnung, er für sie irgendwas investiert oder, weil am Ende wird sie ja weniger Rente bekommen.
Also erstmal ist natürlich immer in Beziehung Kommunikation das A und O, ne? Also wenn das schon mal so aufstößt, dass sie sich da irgendwie finanziell schlechter gestellt fühlt, sollte man da auf jeden Fall erstmal drüber sprechen. Was ich ganz wichtig finde, sind tatsächlich auch immer noch so, ich sag mal, eigenständige Konten ein Stück weit. Also dass sie sich auch, wenn sie nur wenig verdient, einfach selber auch ein paar Rücklagen bildet, ja. Dieses immer verlassen auf den Mann und ihm jetzt auftragen, investier mal was für mich. Nice to have, ist schön, wenn das macht, aber ich würde da halt auch immer gerne so diese Eigeninitiative fördern und sagen, leg dir irgendwie ein Konto an bei einer kostenfreien Bank oder pack, wie gesagt, irgendwie ein bisschen was in ein Depot und bau dir dann deine eigenen Rücklagen auf, dass du da einfach einen kleinen Puffer hast. Und genau, das wäre jetzt erstmal so das Erste.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass es wirklich ein wichtiger Punkt ist, sich ein eigenes Konto zu bewahren und nicht zu sagen, ja komm, wir machen jetzt alles auf ein Konto und alles, was wir kriegen, geht darauf, weil das auch so ein Stück weit die Unabhängigkeit fördert, zu sagen, da ist wenigstens immer noch mein Konto und da kann ich verfügen, ohne mich in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen zu müssen, weil ich glaube, ob man das nun will oder nicht, irgendwann kommt dann auch so ein Rechtfertigungsgefühl, so ein ja, ich habe da jetzt das und das gekauft, auch wenn es vielleicht nicht nötig war. Und wenn du halt ein eigenes Konto hast, wo immer, auch selbst wenn es nicht viel ist, aber Geld hinkommt, wo du sagst, dass darüber kann ich verfügen oder da kann ich eben irgendwie sparen oder was auch immer, fühlt sich für mich jetzt auf jeden Fall total richtig an. Und was ich auch merke, während ich dir so zuhöre, Sophie, ich glaube, warum zumindest ich bisher auch immer so ein Gefühl hatte von, ah, ich weiß auch gar nicht, wie ich mich mit Finanzen verhalten soll. Ich glaube, dass vielleicht auch so ein Stück weit so ein Misstrauen da ist, weil ich, zumindest ich habe immer noch so ein Vorurteil von Finanzberater sind irgendwie böse, gemeine, fiese Menschen, die irgendwie, also es ist jetzt sehr hart ausgedrückt und ich habe da vor allen Dingen Männer im Kopf und gar nicht so, also ich habe, glaube ich, noch nie mit einer Finanzberaterin gesprochen zum Beispiel. Und ich merke jetzt, ich höre dir zu und denke so, boah, die sagt voll kluge Sachen und ist total sympathisch. Ich sehe dich ja jetzt auch, du siehst auch total sympathisch aus. Also ich habe gar nicht so ein Gefühl von, da sitzt jetzt ein Hai, der mir eigentlich Geld aus der Tasche ziehen will. Und irgendwie, und das hat bestimmt auch was mit meiner eigenen Geschichte zu tun, ist aber mein Bild bisher, wenn ich jetzt so über Finanzberater nachdenke, ein Mann mit Krawatte, der irgendwie so gegelte Haare hat und so, weiß nicht, bei der Deutschen Bank sitzt. Das war das letzte Mal vor weiß nicht wie vielen Jahren, dass ich irgendwie mit so jemandem zu tun hatte und mir irgendwas erzählt und ich aber so das Gefühl habe, der nimmt mich vielleicht nicht ernst, der kennt meine Situation auch nicht so richtig, der kennt sich auch mit meiner Situation gar nicht aus und der weckt einfach kein Vertrauen in mir. Und während wir hier so sprechen, denke ich, das könnte eventuell auch ein Grund sein, warum Frauen bisher nicht so richtig investieren. Was ist, sind da so eure Gedanken dazu?
Erstmal darf ich wollte noch mal ganz kurz die Schere zu dem Hipster-Pärchen kurz und dann sage ich gleich was zu dem
Ja,
anderen.
zu viele Fragen auf einmal. Ja.
Da will ich nur noch sagen, die sind ja auch nicht verheiratet, meintest du, ne? Was man da noch als Tipp sagen kann. Was ich ganz wichtig finde, was auch oft total vernachlässigt wird, wenn die eben nicht verheiratet sind, dass sie auch ihren Nachlass planen. Also bedeutet einfach, Heiraten würde es vielleicht ein bisschen abmildern, aber dass eben der Mann so ein Stück weit die Frau absichert, auch wenn ihm mal was als Hauptverdiener eben passiert, ja. Ganz viele haben das eben gar nicht auf dem Schirm. Wenn man verheiratet ist, heißt es auch nicht gleich, dass man dann bestimmte Entscheidungen treffen darf. Also Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, das ist, sind ganz wichtige Themen. Da gibt es so Vordrucke auch im Internet, die man sich runterladen kann und sowas. Und bei unverheirateten Pärchen ist es eben noch wichtiger, dass im Falle eines Falles da eben geklärt ist, okay, wer darf da irgendwie darüber bestimmen, wer entscheidet jetzt über das, über die Geräte, an denen ich da hänge oder nicht, ja. Also das sind so Themen, die haben viele eben auch nicht auf dem Schirm, aber das gehört bei mir zum Beispiel mit zu der Beratung, weil das eben auch nach solchen Situationen natürlich geregelt sein muss, was dann mit den Finanzen etc. passiert.
100%
Ja, voll.
erwischt. Ja, und voll, voll gut, dass du das auch nochmal sagst. Das ist richtig wichtig, glaube ich, das nochmal auf den Schirm zu holen.
Und zu
Ja.
dem Herrn mit der Krawatte, zu dem Finanzberater, das ist auch tatsächlich 90% der Menschen da draußen stellen sich genau so jemand vor, der in Finanzen berät. Man muss dazu sagen, diese Menschen laufen auch da draußen wirklich noch rum.
Gibt's die
Also sie
noch?
sind aber eher so schon ein bisschen ins Thema Dinosaurier zu packen, nicht böse gemeint, soll jetzt auch kein Hate oder so verbreiten, aber das ist eben
Nee.
noch eine voll andere Generation, ne? Also das sind eigentlich die, die unsere Eltern beraten haben und auch bei meinen Eltern saßen solche Leute natürlich am Tisch und auch nicht alle waren irgendwie immer schlecht, um Gottes Willen, ich bin da auch um den einen oder anderen ganz froh, der da mal saß. Aber ich muss sagen, das ist auch ein bisschen jetzt eine aussterbende Generation. Und ich glaube, auch die Branche hat einfach dazu gelernt und hat einfach da auch ja, andere Ansätze mittlerweile. Und das geht vielmehr auch um die Aufklärung. Und sicherlich kommt es immer noch ein bisschen auf den Berater selber drauf an, wie überall. Aber ich kann da immer nur ermutigen, egal wo ihr wohnt in Deutschland, versucht einfach mal einen Termin irgendwo auszumachen und irgendwie zu sagen, ich gucke mir das mal an, einfach mal so. Ne?
Wann sollte man dann achtsam sein und merken, also gibt es so Signale, wo du sagst, das könnte jetzt dann vielleicht doch ein windiger Finanzberater, Finanzberaterin sein, wo ich dann vielleicht doch lieber die Finger davon lasse? Also gibt es da irgendwie was, woran man es so ein bisschen erkennen kann? Oder sagst du Bauchgefühl?
Also Bauchgefühl bei Frauen sowieso immer, finde ich ganz wichtig. Meins hat mich noch nie enttäuscht, toi, toi, toi. Grundsätzlich ist es aber so, also meine Erfahrung selber auch aus früheren Zeiten war immer, wenn jemand so sehr drängelt zum Beispiel oder wenn jemand zum Beispiel nicht genau einen aufklärt über bestimmte Sachen, die dann so irgendwie dahinter stecken oder wenn man sich einfach nicht gut aufgehoben fühlt vielleicht oder der keine richtige Büroadresse hat, dann sollte man auch definitiv mal schauen, okay, darf der das überhaupt? Und ich kann immer nur da auch noch mal zu sagen, es gibt ja mittlerweile im Internet sehr, sehr viele Finanzinfluencer oder Finfluencer oder wie auch immer sie sich schimpfen. Nicht alle davon dürfen beraten. Also die schreiben dann immer oben klein in die Ecke keine Anlageberatung, aber eben auch nur klein oben in die Ecke. Die haben aber noch nie in ihrem Leben halt von der IHK eine Prüfung machen müssen oder kommen irgendwie aus dem Metier, sondern nehmen sich ihr Wissen halt mehr oder weniger dann selber aus irgendwelchen Internetforen oder woher auch immer. Und das ist auch so ein bisschen, also da wird auch gerade im Internet sehr viel Halbwissen verbreitet, wo ich versuche gegen anzukämpfen, aber ist nicht so leicht. Die haben schon sehr viel Follower und das ist ein schwieriges Thema.
Ja, da gibt es auch eine Parallele zu unseren beiden Berufen. Also Coach ist ja auch tatsächlich so, dass du dich Coach, also weiß nicht, beim Finanzberater glaube ich nicht, aber du kannst dich Coach nennen, ohne dass du jemals eine Ausbildung gemacht hast. Und auch dieses, wenn jemand schon beim Kennenlerngespräch drängt und sagt, naja, willst du jetzt oder willst du nicht? Also unterschreib doch hier, dann ist irgendwie klar, das ist jetzt dann eher nicht so richtig gut und da sollte man vielleicht nicht unbedingt vertrauen. Aber richtig gute Sachen, die du sagst, weil also mir helfen die auf jeden Fall total weiter.
Wir hatten ein kleines Vorgespräch und da hast du gesagt, dass eins von deinen Herzensthemen das Gender Pay Gap ist. So, meine Mutter ist über 60 und hört diesen Podcast.
Hallo. Nee, wie sagt
Grüße
man? Grüße gehen raus.
gehen raus an Mutti. Wie kann man einer älteren Dame erklären, was das Gender Pay Gap ist und warum uns das alle betrifft und warum wir uns darüber aufregen sollten?
Ja, Gender Pay Gap, ich würde es jetzt mal einfach so erklären. Die Problematik ist, dass Also, das hatten wir ja vorhin schon mit den Ängsten und mit den ganzen Zurückhaltungen und Hemmungen. Aber Frauen nehmen tatsächlich auch unbewusst oft zum Beispiel schlechter bezahlte Berufe an, arbeiten häufiger in Teilzeit und verhandeln auch viel zu selten ihre Gehälter, ja. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Wenn die in Gehaltsverhandlungen gehen, dann nehmen die halt das erste Angebot an, was denen unterbreitet wird. Das sind erstmal so Grundsachen. Und deswegen nochmal diesen Bogen zu vorhin zurückzuschlagen, Frauen müssen lernen, aber das ist halt nicht meine Aufgabe, das geht über die Finanzberatung hinaus, ihren eigenen Wert einfach zu erkennen und sich dessen einfach viel bewusster zu sein. Ja, das ist so ein grundsätzliches Thema. Ich glaube, da gibt es jetzt auch so eine Revolution, will ich es noch nicht nennen, aber neueres Bewusstsein, was wir Frauen tatsächlich immer mehr bekommen, was ich auch total gut finde. Und es gibt immer mehr Frauennetzwerke, also nicht nur das, wo ich jetzt aktiv bin, auch andere, wo sich Frauen zusammenpacken und eben austauschen und so. Und natürlich dieses Thema Teilzeit, Care-Arbeit, das ist ein ganz großes Thema. Einfach, was wir vorhin schon gesagt haben, wenn da eben Kinder zu Hause sind und Frauen jahrelang dann eben Teilzeit arbeiten und dann dementsprechend schlechter später fürs Alter vorsorgen können. Wo soll es bleiben, ja? Also da müssen einfach Lösungen irgendwie gefunden werden.
Das heißt, es kann sein, wenn ich hier bei unseren Aldi hingehe, dass dann da eine weibliche Kassiererin auf der einen Seite und auf der anderen Seite der männliche Kassierer sitzt, dass der männliche einfach so mit 10% mehr Kohle nach Hause geht. Und das ist ganz normal. Da würde man sagen, ja, ist Gender Pay Gap, schönen Tag noch. Wie viel sind das? 10%, 16%, irgendwie so, ne? Krass. Das ist so unfassbar. Also, bin jedes Mal, wenn ich irgendwie, also ich habe noch nicht viel darüber gelesen, aber immer wenn ich es höre, denke ich jedes Mal so, was? Nein, nein, das kann doch gar nicht sein.
Ja, es kann
Und
doch gar nicht sein.
auch was du gerade gesagt hast, Sophie, dass Frauen sich viel weniger trauen zu verhandeln. Also ich war letztens in einer Fortbildung und da hat der Dozent gesagt, dass uns, egal jetzt ob Mann oder Frau, aber vor allen Dingen uns Frauen bewusst werden muss, dass wir ja auch gar nicht mehr in der Situation sind, so wie noch in den 90ern oder Anfang der 2000er, dass es ein Arbeitgebermarkt ist, sondern dass es im Prinzip eigentlich gerade so ist, dass Arbeitnehmer wirklich viel in der Hand haben und eigentlich oft in der Situation sind, dass sie sagen können, naja, ich nehme jetzt den Job oder den Job. Also, dass es viel mehr Verhandlungsspielraum gibt und sich vor allen Dingen Frauen trauen dürfen zu sagen, das ist nicht das Gehalt, was ich mir vorgestellt habe. Das heißt ja nicht, es muss dann irgendwie super viel mehr sein, sondern erstmal nur, ich traue mich überhaupt in eine Verhandlung zu gehen. Ich kann mich erinnern, als wir zusammen mal bei einem Arbeitgeber waren, so Sabrina, wurde mir ein anderer Job angeboten. Und da habe ich gedacht, naja, ich kriege da mehr Kohle, ich kriege da mehr Urlaub, es ist näher an meinem Haus, insofern werde ich wechseln. Weil ich nie auf die Idee gekommen bin, zu unserem Chef zu gehen und zu sagen, hey, ich hätte gern mehr Geld und mehr Urlaub. Als er dann von mir gehört hat, dass das der Grund ist, warum ich gehen werde, hat er gesagt, ja, dann sag das doch. Und schon hatte ich genau mehr Geld und mehr Urlaub und hatte auf einmal einen totalen Verhandlungsspielraum, der mir gar nicht klar war, obwohl ich da wirklich einen guten Stand hatte. Und insofern finde ich das sehr wichtig, das nochmal zu unterstreichen, zu sagen, ey, wir dürfen auch verhandeln, obwohl wir Frauen sind.
Na, ich bin ja im öffentlichen Dienst und da kriegt man ja eh alle paar Jahre einfach, nur weil man da ist, eine Tüte mehr Geld obendrauf. Und eigentlich müsste das auch für alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten, dass man alle 2 Jahre, wenn man da irgend so ein Auswertungsgespräch hat oder so ein Perspektivgespräch, nochmal sagt, okay, und jetzt legen wir aber hier nochmal so und so viel war die Inflation. Das macht ja auch Sinn, dass dann das Gehalt nochmal angepasst wird. So viel mehr hätte ich gerne.
Ja, voll. Ich hätte noch eine kleine Quatschfrage, wenn die jetzt angebracht ist. Was war denn die lustigste Reaktion, die du jemals bekommen hast, als du gesagt hast, dass du Finanzberaterin bist?
Was? Du siehst gar nicht so aus wie eine Finanzberaterin.
Siehst du, die Krawatte hat gefehlt. Und
Wahrscheinlich.
die
Und die
arrogante
Haare.
Blick.
Ja, es wird tatsächlich immer noch so stereotyp, eben der graue Anzug irgendwie oder der schwarze
Ja.
Anzug oder schwarze Kostüm so
Ja. Du
mäßig.
solltest so Zigarre rauchen.
Ja, unbedingt. Ja, also wie sieht eine Finanzberaterin im Jahr 2025 aus?
Offensichtlich freundlich.
Ja, danke. Aber ich glaube ja, das war so irgendwie fast ein bisschen weird, wie die Jugend
Ja,
heute
das glaube
sagen
ich. Das glaube ich voll.
Okay, und du bist ja nicht nur Finanzberaterin, sondern du machst da auch sowas mit diesem Netzwerk. Erzähl uns doch mal, was es da mit diesem Netzwerk auf sich hat und warum wir das alle kennen sollten.
Ja, ich habe mir gemeinsam mit drei anderen tollen Berlinerinnen haben wir uns entschieden, ein Frauennetzwerk zu gründen, einfach um genau unter anderem solche Finanzthemen, aber auch Angstthemen und viele, viele andere Themen, die eben Frauen beschäftigen, so ein bisschen ja rauszubringen in die Welt und Frauen einfach anzubieten, hey, wir sind hier als Gemeinschaft und ihr seid nicht allein mit euren Dingen, die im Kopf und im Leben stattfinden. Und wir haben ja aber auch Expertinnen an der Seite, die euch genau da unterstützen. Also so ein bisschen auch im Sinne von Mentoring. Also wir freuen uns auch über natürlich Jüngere, aber jetzt beim letzten Netzwerk war die Jüngste 23 und die Älteste war, glaube ich, 63 Teilnehmerinnen, die dabei war. Also quer durch die Bank. Und uns ist eben genau dieser Austausch total wichtig und dass man sagen kann, ich habe hier eine Anlaufstelle und wenn ich in einem bestimmten Thema Support benötige oder eben Unsicherheiten habe oder Unterstützung benötige, dann kann ich mich in diesem Netzwerk ja, melden und dann bekomme ich eben den Support, den ich brauche.
Ja, gut.
Geil.
Was muss ich da in dieses Internet eingeben, um dich zu finden?
Also unser Frauennetzwerk ist unter Femme4Femme, also Femme4Femme, dein Frauennetzwerk, e.V., wir sind ein eingetragener Verein und machen dann eben auch Veranstaltungen mehrfach im Jahr oder auch mal so einfach Sitzungen, wo man sich mal so austauscht. Und letztens hatten wir noch einen Schüttelworkshop dazu. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Ich wusste gar nicht, dass es so was Tolles gibt, dass man sich Ängste und Stress einfach wegschütteln kann. Also das hat irgendwie, glaube ich, alle total begeistert, weil man sich danach irgendwie total befreit gefühlt hat. Und man kommt da eben auch mit so Themen in Austausch und Berührung, die man eben jetzt im Alltag, also wann habe ich jetzt mit dem Schüttelworkshop sonst zu tun in meiner Finanzberatung? Und deswegen ist es so toll. Also genau, Femme for Femme, dein Frauennetzwerk.
Werden wir natürlich auch in die Shownotes packen, genauso wie alle anderen Infos zu dir. Auf jeden
Ja, sehr
Fall.
gern.
Klingt sehr geil, Femme for Femme. Also ich habe jetzt sofort Lust, beim nächsten Mal mir Sabrina zu schnappen und zum nächsten Treffen dazu zu kommen. Klingt
Ja,
total
sehr
richtig gut.
gern.
Ja.
Okay, also ich nehme heute auf jeden Fall schon mal mit. Es hat mit Ängsten zu tun und es hat mit kleinen Beträgen zu tun, mit denen man anfangen sollte. Und eine Frage habe ich aber noch. Was ist denn das Thema Immobilien? Also brauche ich eine Immobilie, um mit 100 Jahren glücklich auf mein Leben zurückzuschauen, oder ist es, wenn man heutzutage in Berlin wohnt, alles Quatsch? Was ist deine Einschätzung?
Also meine Einschätzung ist, dass man vor allen Dingen das Leben leben sollte, in dem man glücklich ist, erstmal grundsätzlich.
Ah, es sind so viele Sachen zur Auswahl.
Und ich bin totaler Immobilienfan. Wie gesagt, ich mache das ja auch auf Mallorca mit den Immobilien, auch mit Umbauen und bin da total into it und auch an der Ostsee und habe da auch total Spaß dran. Aber es ist auch nicht für jeden etwas. Also weder eine Immobilienentwicklung, dann Vermietung, dieses ganze Thema. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist das Schlagwort finanzielle Unabhängigkeit. Ja, und das kann man eben auch anders erreichen, eben durch die genannten Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe. Und dann sollte man sich vielleicht einfach mal überlegen, wie lange will ich überhaupt arbeiten? Also du willst ja wahrscheinlich auch nicht mit 100 noch arbeiten gehen, sondern im Best
Och.
Case sogar vielleicht vor der Regelrente. Also 67 werden wir auch nicht mehr haben, das kann ich dir schon sagen, also eher über 70, dass man vielleicht auch früher sagen kann, ich bin jetzt gar nicht auf diese vermeintliche gesetzliche Rente angewiesen, sondern habe mir so ein gutes Portfolio aufgebaut, ob das jetzt eben in Aktieninvestments ist oder Immobilien. Ich kann aber von meinen Einnahmen so leben, bin finanziell frei und kann eben das machen, was mich glücklich macht, ja. Diesen Plan sollte man einfach angehen und wissen, okay, wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Und ob das jetzt über Immobilien ist oder über andere Sachen, das sollte halt irgendwie ins Lebenskonzept passen. Und in Berlin ist alles möglich, ja, sowieso.
Das heißt, ich höre da auch so ein bisschen raus, sich gar nicht nur auf eine Sache festzulegen und zu sagen, ich mache jetzt in Aktien oder keine Ahnung, was es noch alles gibt, sondern tatsächlich auch sich beraten zu lassen, welche Möglichkeiten es gibt und da möglichst gestreut sogar zu sagen, weil du sprichst ja von Portfolio. Das heißt, da gibt es nicht nur die eine Sache, sondern Selbst wenn es nur Kleinvieh ist, aber das Kleinvieh dann in unterschiedliche Regionen oder in unterschiedlichen Dingen setzen? Nee, zu investieren. Ja.
Guck mal, uns fehlen sogar schon die Worte dafür, was es für ein Zeichen
Ja.
ist, ne?
Ich finde es wirklich, also ich merke richtig, wie ich so, wie in meinem Kopf das so durchgeht, so, oh krass, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, weil ich auch, also wirklich, ich bin auch eine von denen, die so total Schiss hat, sich damit auseinanderzusetzen und auch diesen Gedanken hat, naja, ich hätte es doch nie geschafft, alleine aus meiner Kraft heraus irgendwie so ein Leben zu führen, wie wir es jetzt finanziell führen. Das würde ich ja gar nicht, das kann ich ja gar nicht. Also es sind ja da Glaubenssätze, die da mit reinspielen, die echt krass sind, die mir gerade hier alle so hochgespült werden. Also wer weiß, wie es unseren Hörerinnen gerade geht. Insofern, Sophie ist hier in unseren Shownotes verlinkt, wenn ihr da Fragen habt. Ich gehe davon aus, du bist für sowas offen.
Sehr gerne, ja.
Ja. Ja gut, Sabrina, hast du noch eine Frage?
Nö, du?
Nö. Nicht mal eine Quatschfrage?
Nee, ich bin heute ganz seriös.
Oh ja, ich merke schon. Heute mal seriös unterwegs, die Frau
Ich möchte
Rolse.
jetzt auch sofort eine Immobilie auf Mallorca.
Ich würde dich da besuchen kommen, auf jeden Fall. Dann, Sophie, vielen, vielen Dank, dass du uns heute besucht hast, dass du uns all die Fragen beantwortet hast, die wir so hatten. Und ich freue mich aufs nächste Netzwerk und bin ganz, ganz happy, dass wir diesen Podcast halt aufgenommen haben. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz, ganz viele Frauen, die das heute hören, was für sich mitnehmen können. Und ja, sag mal, neugierig bleiben, schön viele Fragen stellen und bis bald. Tschüss,
Bis
Sophie.
dann.
Ciao,
Tschüss.
Sabrina.
Dankeschön. Tschüss.